Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte und wir reisen nach Afrika. Unsere Ziele in den nächsten 25 Minuten sind Äthiopien und Gabun, aber zuerst geht es nach Kenia. Für viele Touristen ist das Land in Ostafrika ein Traumziel. Vor allem wegen der wilden Tiere, die man auf Safaris beobachten kann. Das bekannteste Gebiet dafür ist die Masai Mara. Eine Safari hier war noch nie günstig, doch jetzt entwickelt sich das Naturschutzgebiet immer mehr zu einer Luxusdestination, die sich viele Urlauber nicht mehr leisten können. Die Preise in der Hochsaison wurden drastisch erhöht. Dahinter steckt ein Konzept der Regionalregierung. Mehr von unserer Afrika-Korrespondentin Karin Bentsch.
Die Sonne geht auf über der Savanne. Sie taucht die weite Graslandschaft in warmes Licht. Die Masai Mara, das Land der Masai und das bekannteste Naturschutzgebiet Kenias. Hier leben viele verschiedene Tierarten in freier Natur. Zum Beispiel Elefanten, Giraffen und Zebras, Löwen, Leoparden und Flusspferde. Diese Tiere zu beobachten, ist für viele Touristen ein Traum. Doch in Zukunft könnte es für viele ein Traum bleiben. Denn die Preise sind in die Höhe geschossen. Die Bezirksregierung hat die Eintrittspreise für die Masai Mara in der Hochsaison verdreifacht. Im vergangenen Jahr zahlte ein Erwachsener umgerechnet gut 60 Euro pro Tag. Nun sind es 180 Euro. Der Eintrittspreis für ein Kind liegt bei umgerechnet 45 Euro am Tag. In der Nebensaison sind die Eintrittspreise nur leicht gestiegen. Es gibt zu viele Touristen in der Hochsaison, erklärt Samuel Leposo von der Bezirksregierung Narok County, die für die Masai Mara zuständig ist. Wir möchten, dass Touristen nicht nur in der Hochsaison kommen, sondern das ganze Jahr über. Hinzu kommt, dass wir dann unsere Mitarbeiter auch in der Nebensaison beschäftigen können. Die Zahl der Touristen in Kenia steigt wieder. Die meisten Touristen stammen aus den Vereinigten Staaten, aus Großbritannien und Indien, auch aus Deutschland. Viele machen Badeurlaub an der Küste und eine Safari in der Masai Mara. Und zwar vor allem während der Great Migration, der großen Tierwanderung zwischen August und Oktober, wenn mehr als 1 Million Tiere, darunter Gnu- und Zebraherden, von der Serengeti in die Masai Mara ziehen und den Mara-Fluss überqueren. Dann ist auch der Touristenansturm groß. Dutzende Jeeps, vollbesetzt mit Urlaubern, jagen über staubige Pisten dorthin, wo die Tiere am besten zu sehen sind. Jeder Tourguide möchte seinen Gästen die Big Five zeigen. Löwen, Elefanten, Büffel, Leoparden und Nashörner. Das ist eine echte Rallye, sagt Peter Böheim, der seit 30 Jahren in Kenia lebt und in seinem Reisebüro auch Safaris in die Masai Mara anbietet.
Gerade in der Zeit, wenn die Migration ist, ist die Mara einfach überfüllt. Und um auch in Zukunft die Maras Ökosystem zu erhalten, braucht man einen Managementplan. Den gibt es natürlich und der muss implementiert werden.
Kritiker halten dagegen, dass man das Naturreservat Masai Mara und die Tiere, die darin leben, auch anders schützen könnte. Zum Beispiel durch eine Einlassbegrenzung. Doch offenbar verfolgt die Bezirksregierung eine andere Strategie. Weniger Touristen in der Hauptreisezeit, die dennoch viel Geld bringen. Die Bezirksregierung sagt, sie möchte das Geld dazu verwenden, um die Ranger vor Ort besser auszubilden und um die Infrastruktur zu verbessern, zum Beispiel die schlechten Straßen zu sanieren. Doch in ganz Kenia ist die Korruption ein großes Problem. Und es gibt noch eine Änderung. Bislang durften Touristen mit ihrem eigenen Auto durch die Masai Mara fahren. Das hat die Bezirksregierung nun in einigen Teilen verboten. Der Grund? Zu viele Privatwagen. Und viele Fahrer hätten die Ruhezone der Wildtiere ignoriert, sagt Samuel Leposo.
People come and they are not trained.
Leute kommen mit ihren Autos und haben keine Erfahrung. Anders als die Tourguides. Sie sind für die Pirschfahrt ausgebildet. Und sie wissen, wie man die Umwelt schützt und die Tiere nicht stört. Die Preise für Mietwagen in der Masai Mara liegen bei umgerechnet 180 Euro pro Tag. Am Ende eines langen Safari-Tages braucht jeder Tourist eine Unterkunft im oder am Rande des Naturreservats. Rucksackreisende finden schon ab umgerechnet 30 Euro eine einfache Bleibe. Doch es gibt auch die 5-Sterne-Luxus-Lodges. Die kosten 1.500 Euro oder mehr pro Person und Nacht. Touristen mit kleinem oder mittlerem Budget müssen rechnen. Wer bislang 3 oder 4 Tage in der Masai Mara verbracht hat, wird in Zukunft vielleicht nur eine Nacht bleiben, sagt Peter Böheim vom Reisebüro.
Es wird insgesamt eher in eine hochpreisigere Klasse gehen. In der Mara in Zukunft Safari machen zu können, muss man eher dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld einplanen.
Es ist der höchste Berg Afrikas, der Kilimandscharo, fast 6000 Meter hoch. Seine weiße Spitze ist weltbekannt. Doch durch den Klimawandel schmelzen Eis und Schnee auf dem Gipfel stärker als noch vor Jahren. Veränderte Regenzeiten haben Auswirkungen auf das Ökosystem rund um den Berg. Das betrifft auch die Wildtiere. Karin Bentsch hat einen Ranger getroffen.
Unterwegs im Jeep mit Ranger Francis Legay. Er arbeitet seit 16 Jahren im Nationalpark rund um den Kilimandscharo. Francis fährt jeden Tag Patrouille, ist ganz dicht dran an den Wildtieren. Er beobachtet, wie sie in freier Natur leben. Doch die Natur hat sich durch den Klimawandel stark verändert, erzählt der Ranger.
Es ist viel trockener geworden. Die Regenzeiten haben sich verschoben. Sie sind nicht mehr so leicht vorhersagbar. In diesem Gebiet gab es sonst immer schon Anfang Oktober Regen. Aber nun ist es schon ziemlich lang her, dass es mal geregnet hat.
In den Naturreservaten rund um den Kilimandscharo leben viele Wildtiere. Elefanten, Zebras, Gazellen, Giraffen und Löwen. Die letzte Dürre vor einigen Jahren war tragisch. Hunderte Tiere sind damals qualvoll verendet, darunter auch viele Jungtiere. Die Ranger mussten die Wildtiere füttern, sonst wären noch mehr gestorben. Wenn es weniger Nahrung gibt, etwa durch Trockenheit, verlassen die Wildtiere ihr Revier und wandern dorthin, wo die Menschen leben. Ein Zaun soll helfen. Er ist recht niedrig, hat aber lange Metallstäbe, die zur Seite abstehen, um die Tiere fernzuhalten. Dieser Zaun ist fast 100 Kilometer lang. Er soll vor allem Elefanten daran hindern, auf die Felder der Bauern zu gelangen und dort die Ernte wegzufressen. Ein Elefant kann bis zu 200 Kilogramm Gemüse am Tag verdrücken. Sie fressen sehr gern Mais, Bohnen und Wassermelonen. Der Zaun soll die Lebensräume der Menschen und der Elefanten trennen, damit es keine Konflikte zwischen ihnen gibt, erklärt Ranger Francis.
Auf der einen Seite sollen sich die Menschen nicht von den Tieren bedroht fühlen. Auf der anderen Seite sollen die Tiere verstehen, dass sie hier nicht weiterkommen. Der Zaun hält also die Elefanten davon ab, in die Dörfer zu gehen.
Klimawandel auf dem Kilimandscharo. Davon kann Michael Chaban einiges erzählen. Er ist Bergsteiger, führt seit fast 20 Jahren Touristengruppen auf den höchsten Berg Afrikas mit fast 6000 Meter Höhe. Michael kennt den Kili so gut wie einen Bruder. Früher, erinnert sich der Bergsteiger, hatte der Kilimandscharo eine weiße Kappe auf dem Gipfel.
Als ich mit dem Bergsteigen anfing, war der Gletscher groß und leuchtend. Aber heutzutage ist nur noch wenig davon übrig geblieben. Das bedeutet, der Gletscher schmilzt durch den Klimawandel.
Michael zeigt Handyfotos, die er vor gut 10 Jahren auf dem Gipfel gemacht hat. Damals gab es dort oben noch deutlich mehr Eis. Manche Wissenschaftler sagen, dass es in 15 bis 20 Jahren keinen Gletscher mehr auf dem Berg geben könnte. Doch da ist auch noch ein anderes Problem, der Übertourismus. Es gibt immer mehr Menschen, die auf den Kili steigen. Und deshalb gibt es dort auch immer mehr Müll.
Es muss dafür gesorgt werden, dass der Berg sauber wird, dass kein Müll dort oben liegen bleibt. Deshalb müssen wir alles aufsammeln. Das trägt zumindest dazu bei, dass vor allem Plastikmüll nicht ein Leben lang dort bleibt.
Bergsteiger Michael Chaban macht sich auf den Weg. Er hofft, dass der weltberühmte weiße Gipfel des Kilimandscharo in Zukunft nicht ganz verschwinden wird. Und irgendwann nur noch ein Postkartenmotiv ist.
Der Handel mit Second-Hand-Klamotten aus Deutschland und anderen europäischen Ländern ist in Kenia ein riesiger Markt. Jetzt gibt es auch Shops, wo gebrauchte Teller, Tassen und Gläser aus Deutschland angeboten werden. Omas Zwiebelmuster-Service findet hier begeisterte Abnehmer und gibt den Ladenbesitzern ein kleines Einkommen. Antje Diekans hat einen Laden etwas außerhalb von Nairobi besucht.
Faith Muresi arrangiert die Tassen und Teller in ihrem kleinen Laden. Die Verkäuferin hat sich auf Second-Hand-Geschirr aus Deutschland spezialisiert. Die Ware aus Deutschland ist besser als die aus China, meint sie. Chinesisches Geschirr flutet unseren Markt, aber meist zerbricht es leicht. Was aus Deutschland kommt, hat Qualität.
But those ones from Germany, they are quality.
Seit rund 4 Monaten betreibt sie ihren Shop am Rande von Kenias Hauptstadt Nairobi. Nebenan sind Läden für Secondhand-Kleidung, doch hier in den Regalen stehen bayerische Bierkrüge neben blumenverzierten Sammeltassen. Faith Moresi kauft ihre Ware von Importhändlern, die das in Deutschland ausrangierte Porzellan auf Containerschiffen nach Ostafrika bringen. Omas Zwiebelmusterservice geht so noch einmal auf Reisen und findet in Kenia begeisterte Abnehmer wie Joyce Nyambura. Ich mag an den deutschen Sachen, dass sie ungewöhnlich aussehen und es sind sehr schöne Teile darunter. Faith Moresi zeigt dir ein paar große Schüsseln, die als Hingucker auf dem Tisch platziert werden können. Sie sind ihre persönlichen Lieblingsstücke. Bei einigen anderen Teilen musste sie sich erst schlau machen, wofür die überhaupt gebraucht werden. Ein bunter Rumtopf und gläserne Bohleschalen. Da musste ich Mr. Google bemühen, aber ich liebe solche Herausforderungen. Dann lerne ich etwas und kann die Informationen dann an meine Kunden weitergeben. Verglichen mit dem Riesenmarkt für Secondhand-Kleidung ist das Geschäft mit gebrauchtem Geschirr in Kenia winzig. Faith Moresi meint, dass es noch etwa ein Dutzend Läden wie ihren in Nairobi gibt. Ihr verschafft der Verkauf ein gutes Auskommen. Und sie mag das Handeln mit ihren Kunden. Bei der Tasse, in die sich Joyce Nyambura verguckt hat, lässt sie knapp ein Drittel des Preises ab.
That one I am taking.
Okay.
Yes.
That one, I'm giving you the price right away.
Umgerechnet gut 3 Euro bezahlt die Kundin noch dafür und ist glücklich über ihre Neuanschaffung.
I bought a nice mug. I love big cups.
Große Tassen wie diese mag sie besonders gerne, sagt sie, und kann jetzt jeden Tag mit dem Motto Morgenstund hat Gold im Mund aufstehen.
Thank you so much.
Thank you.
Wer in Kenia mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, darf keine Berührungsängste haben. Obwohl es eigentlich Vorschriften zur Anzahl der Passagiere gibt, werden oft ein paar zusätzliche Fahrgäste reingequetscht. Oft ist auch noch diverses Federvieh oder ein Teil der Möbel dabei. Alles darf mit, solange die Türen noch schließen. Antje Dikans ist mitgefahren.
Ein Busbahnhof in Nairobis Innenstadt. Mitten zwischen Hochhäusern drängeln sich bunt bemalte Busse. Anwerber, sogenannte Touts, versuchen die Passagiere auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt keine Fahrpläne. Die Busse fahren los, wenn sie voll sind. Je mehr Fahrgäste, umso mehr lohnt es sich für die Anwerber, die auf Kommission arbeiten. Das Busgeschäft in Kenia ist hart umkämpft und sich durch den Verkehr zu schlängeln ist kein einfacher Job. Mein Fahrerin Anastasia Wainaina.
In unserem Land ist es hart, einen Matatu, einen Kleinbus zu fahren. Es gibt viele Staus, überall sind Leute auf den Straßen. Aber der Verdienst ist in Ordnung, wenn du alles gut organisierst.
An dieser Haltestelle steigen vor allem Studierende ein, die zur Uni wollen. Viele Matatu-Betreiber versuchen, sie mit lauter Musik anzulocken. Offiziell gibt es in Kenia seit einigen Jahren Bestimmungen, wie viele Fahrgäste in einen Bus dürfen. Auf der Rückseite prangt ein Aufkleber mit der Zahl. Bei den kleinen Bussen sind es 14 Passagiere, bei den größeren 33. In Nairobis Innenstadt halten sich die Fahrerinnen und Fahrer auch meist daran. Hier gibt es zu viele Polizeikontrollen. Aber sobald es aufs Land geht, rutschen alle zusammen, erzählt Studentin Gardenia Vacera. Sie hat sich eins der leiseren Matatus ausgesucht und versucht auf der Fahrt zu lesen.
Wenn es nicht anders geht, rücken die Leute. Das ist zwar unbequem, aber ganz normal. Man gewöhnt sich daran.
Ihr Mitfahrer Joseph Mutua ist da etwas weniger tolerant. Er mag es gar nicht, wenn andere auch noch ihren halben Hausstand mit in den Bus bringen.
Diese Erfahrung willst du nicht machen, aber das erlebst du immer wieder. Die Leute haben eine Menge Gepäck, alle rutschen, damit es noch reingequetscht werden kann.
Die Kleinbusse sind in Kenia eins der Hauptverkehrsmittel. Viele verbringen einen großen Teil ihrer Lebenszeit darin, auf der Fahrt zur Arbeit, zu Verwandten, zum Sport. Die Matatus sind viel besungen, wie vom Matata featuring Ben Soul. Da klingt es sehr romantisch, wenn es mit der neuen Flamme etwas enger auf den Sitzbänken wird. Wer es eiliger hat oder nicht auf den Standardrouten unterwegs ist, nimmt dagegen oft ein Boda Boda, ein Motorradtaxi. Auch hier gilt, ein Passagier darf offiziell hinten drauf. Doch oftmals werden es deutlich mehr, sagt Fahrer Rogers Chimenga.
It is risk, but you know fuel is very high, so that
Das ist ein Risiko, aber die Spritkosten sind so hoch. Wenn du nur eine Person fährst, verdienst du nichts daran. Darum nehmen wir zwei oder drei Leute mit. Dann haben wir wenigstens etwas Geld, das wir mit nach Hause nehmen.
Then you go home with something more.
Für die Passagiere wird es billiger, wenn sie sich zu mehreren auf den Rücksitz quetschen. Platz ist da aber auch für anderes, erzählt Fahrer Moses Kabaka.
Wir machen ganze Umzüge, wir transportieren sogar Betten, Tische, Matratzen, Kanister, einfach alles.
Auch das ist nicht erlaubt. Aber wer Geld sparen will, nimmt das Risiko einer Polizeikontrolle genauso in Kauf wie die Enge im Matatu, meint sein Kollege Jennison Nyagi.
Wartest du an einer Kreuzung auf jeden Fall, bis die Ampel grün wird? In Kenia halten wir uns nicht immer an Vorschriften.
Das ist dann vielleicht genauso typisch wie das Platzmachen, selbst wenn eigentlich kein Platz mehr da ist.
Weiter geht es von Kenia ins nördlich gelegene Nachbarland Äthiopien. Dort hat der Kaffee eine große Bedeutung. In einer besonderen Zeremonie wird er nach alter Tradition aufgegossen. Karin Bentsch konnte dabei sein.
Hanna Abebe sitzt auf einem dunkelbraunen Holzhocker. Die junge Frau trägt ein helles Kleid mit bunten Verzierungen. Ihre langen schwarzen Haare sind hochgesteckt. Vor ihr auf dem Boden steht ein kleiner runder Eisenofen, auf dem Holzkohle glüht. Das sind rohe Kaffeebohnen, die werde ich nun rösten, sagt sie.
This coffee, the raw one, I roasted.
Hanna füllt die grünen Bohnen in eine kleine gusseiserne Pfanne und schwenkt sie über der Glut. Die äthiopische Kaffeezeremonie beginnt. Langsam werden die hellen Bohnen braun und ein köstlicher Kaffeeduft steigt in die Luft.
You see, smell is good.
Eine Kaffeezeremonie braucht Zeit. 10 bis 15 Minuten schwenkt Hanna die Bohnen über dem Feuer, dann sind sie perfekt geröstet. Manche sind glänzend braun, andere fast schwarz. Nach dem Abkühlen werden sie in einer großen silbernen Kaffeemühle gemahlen. Hanna füllt das duftende Kaffeepulver in eine kleine schwarze Kaffeekanne und gießt kochendes Wasser auf. Djebena nennt man in Äthiopien diese traditionelle Kaffeekanne aus Ton. Hanna stellt die Djebena noch einen Moment auf den Ofen, damit der Kaffee ziehen kann. In der Zwischenzeit platziert sie die Zutaten für die Kaffeezeremonie auf einem hölzernen Tablett. Die schwarze Tonkaffeekanne, weiße Porzellantässchen, eine kleine Tonschale mit einem Stück glühender Kohle, auf die traditionell Weihrauch gelegt wird. Und ein Sisalkörbchen mit gesalzenem Popcorn. Kaffee und Popcorn, das machen wir so in unserer Kultur. Das ist bei uns Tradition, erzählt Hanna.
Yes, this is culture. This is our traditional.
Tiefschwarz ist der äthiopische Kaffee. Er schmeckt würzig, erdig und ist sehr stark, am ehesten vergleichbar mit einem doppelten Espresso. Wer mag, nimmt etwas Zucker oder Milch. Auch Gewürze wie Ingwer kann man dazugeben. Aber am besten schmeckt der Kaffee pur, meint Hanna.
Without something is better. You know to how to taste.
In Äthiopien ist Kaffee tief verwurzelt in der Kultur und der Gesellschaft. In der Region Kaffa im Südwesten des Landes sollen ein Hirte und seine Ziegen bereits vor Jahrhunderten die ersten kirschartigen Früchte der Kaffeepflanze entdeckt haben. Heute ist Äthiopien der fünftgrößte Kaffeeproduzent der Welt. Vor allem die rohen Arabica-Bohnen werden in alle Welt exportiert. Sie wachsen im waldigen Hochland auf bis zu 2000 Metern Höhe. Über 15 Millionen Menschen arbeiten in Äthiopien von Oktober bis Dezember bei der Kaffeeernte. Viele Menschen in Äthiopien lieben die gemütliche Kaffeezeremonie, weil sie dabei Freunde und Familie treffen, miteinander reden, sich entspannen und die Gemeinschaft genießen. Dieses soziale Ritual spiegelt sich auch im Ablauf der Zeremonie wider. Klassisch trinkt jeder drei Tässchen Kaffee. Die erste dient dem Genuss und der Gesundheit. Bei der zweiten Tasse kann man Probleme ansprechen. Und die dritte und letzte Tasse soll Segen bringen. Die Kaffeekultur hat auch Einfluss auf die Kunst in Äthiopien. Ein klassisches Motiv auf Gemälden sind Frauen in weißen Kleidern bei der Kaffeezeremonie. Kaffeekochen ist in Äthiopien reine Frauensache. Heutzutage ändert sich die Kultur, auch Männer bereiten Kaffee zu, sagt ein Äthiopier. Aber in unserer traditionellen Kultur tun es die Frauen.
Nowadays culture change, you know, you can do, but the real culture is for the woman.
Hanna Abebe röstet erneut rohe grüne Kaffeebohnen in der kleinen Pfanne. Es duftet herrlich würzig. Wenn ich ein Lächeln auf dem Gesicht der Leute sehe, dann ist alles gut, sagt sie.
You see the smile, everything is good.
Hanna ist überzeugt, dass Kaffee Menschen glücklich macht.
Due to coffee is happy, yes.
In Lambarene, mitten im Regenwald im westafrikanischen Gabun, liegt die ehemalige Klinik von Albert Schweitzer. Der deutsch-französische Arzt und Forscher gründete sie 1913. Jedes Jahr wurden hier viele Patienten behandelt und auch operiert. Heute ist das Hospital ein Museum und Antje Diekans hat es sich angesehen.
Mitten im Regenwald von Gabun stehen mehrere weiße Gebäude mit roten Wellblechdächern, schlicht und funktional. Der Mediziner und Forscher Albert Schweitzer hat sie ab 1913 aufgebaut. Seine Klinik, sein Lebenswerk. Urwalddoktor wurde er deswegen auch genannt. Heute befindet sich hier ein Museum. Damien Mougin führt durch die Räume. Er ist der Vorsitzende eines französischen Verbandes, der sich die Freunde von Albert Schweitzer nennt. Er hat sich lange mit dem späteren Friedensnobelpreisträger beschäftigt und weiß, dass er viele Talente hatte.
Er war Arzt am Morgen, nachmittags hat er Häuser gebaut und am Sonntag war er Pfarrer. In der Nacht hat er dann noch geschrieben. Er war ein Mann, der sehr wenig geschlafen hat. Er hat sich um Mitternacht ins Bett gelegt und ist um 4 Uhr morgens schon wieder aufgestanden.
Die ganze Einrichtung ist hier sehr weiß. Nah am Eingang steht ein einfacher Holztisch, der durch Regale abgetrennt ist.
Dort hat Albert Schweitzer gearbeitet. Es war sein Büro. Daneben dann der Bereich, in dem er die Patienten untersucht hat. Das muss Ihnen alles sehr prähistorisch vorkommen, aber damals war es modern.
Albert Schweitzer war zunächst mit seiner Frau nach Lambarene in Gabun gekommen. Als ein Jahr nach ihrer Ankunft der Erste Weltkrieg ausbrach, wurden beide als deutsche Staatsbürger in der französischen Kolonie unter Hausarrest gestellt und mussten 1917 ausreisen. Jahre später kam Albert Schweitzer allein zurück und baute die Gebäude auf, die heute noch als Museum erhalten sind.
Es war das einzige Krankenhaus in einem Umkreis von fast 100 Kilometern. Und es liegt am Fluss. Das war wichtig, weil es keine Straßen gab. Darum lief der ganze Verkehr über den Fluss ab.
Der Ogowe fließt durch fast ganz Gabun. Die Flusspferde, die in ihm wohnen, besuchen nachts manchmal das Gelände rund um die Klinik. Früher kamen jedes Jahr tausende Patienten per Boot über diesen Fluss, um sich von Albert Schweitzer behandeln zu lassen. Ohne seinen Einsatz hätten sie keine medizinische Betreuung gehabt. Kinder kamen hier zur Welt und selbst Operationen konnten durchgeführt werden. Schweitzer bildete Krankenschwestern aus, die so wie er auf dem Klinikgelände lebten. Sein Wohnhaus liegt etwas oberhalb der Klinik. Ein ebenso schlichter Bau, spartanisch eingerichtet. Alles ist hier originalgetreu erhalten bzw. wieder aufgebaut, sagt Damien Mougin. Auch das Bett, in dem Albert Schweitzer gestorben ist, findet sich hier.
Et là, la chambre est vraiment restée telle quelle. Donc le lit dans lequel il est décédé.
Das war 1965. Albert Schweitzer wurde in Lambarene beerdigt. Da, wo er sich mit viel Herzblut einen großen Teil seines Lebens engagiert hat.
Wir waren unterwegs in Afrika. Wenn Sie etwas verpasst haben, dann finden Sie unsere Sendungen auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.